Und wo es um diese Frage geht, wie kann ein Mensch vor dem gerechten Gott bestehen? Diese zeitlose Frage bedrückte Luther jahrelang. Und diese Frage führte ihn zu diesem Wort im Römerbrief, das sozusagen zum Bollwerk der Reformation wurde. Und das wie eine Fackel in einer dunklen Nacht den Weg erleuchtete heraus aus den Irrtümern des mittelalterlichen Katholizismus. Die Rechtfertigung aus Glauben allein, nicht aus Werken, aufgrund der Gnade, die uns recht macht vor Gott. Das war das zentrale Wort, das damals zur Reformation führte. Dass Christen wieder anfingen, sich evangelisch, das heißt dem Evangelium gemäß, so war das ursprünglich gedacht, zu nennen. Das ist, meine Lieben, der Kern des Evangeliums, dass Gott uns um Jesu Willen sich selbst recht macht. Und genau dieses Wort, Gerechtigkeit Gottes oder Rechtfertigung aus Glauben, da gab es beim Reformator Martin Luther ein ganz starkes Ringen. Er beschreibt das in bewegenden Worten und ich möchte aus seiner Biografie einen Abschnitt zitieren. Da wird deutlich, wie Martin Luther wenige Monate vor seinem Tod im Jahr 1545 rückblickend auf sein Lebenswerk über jene Entdeckung schreibt, die sein Leben radikal verändert hat. Und diese Entdeckung hat mit dem Wort Rechtfertigung zu tun. Und wir sind keine Lutheraner. Aber ich denke, es ist wichtig als evangelische Christen, dass wir Bescheid wissen, wie es zu diesem Umdenken, zu jenem Rückbesinnen zur Schrift, zum Evangelium gekommen ist. Ich lese einige Ausschnitte hier vor. Das hat Luther, wie gesagt, kurz vor seinem Tod rückblickend geschrieben. Und er sagt da, ich war von einer gewiss wunderbaren Glut ergriffen gewesen. Paulus im Römerbrief zu verstehen, allein dem war bisher im Wege gestanden, nicht das kalte Blut in der Brust, sondern ein einziges Wort in Kapitel 1, Vers 17, Römer 1, Vers 17, die Gerechtigkeit Gottes wird darin offenbart. Ich hasste nämlich das Wort Gerechtigkeit Gottes, weil ich nach Brauch und Gewohnheit aller Kirchenlehrer unterwiesen worden war, es philosophisch zu verstehen von der sogenannten formalen oder aktiven Gerechtigkeit, wonach Gott gerecht ist und die Sünder und Ungerechten straft. Luther hat also im Römerbrief gelesen, im Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart. So steht es in Römer 1, Vers 17. Und da dachte er, was ist dann mit uns? Was ist das denn für ein Gott? Es genügt doch, dass er sich im Gesetz als der Gerechte geoffenbart hat. Es genügt doch, dass er seinen Maßstab aufgestellt hat, indem er sagt, ich bin gerecht und nach meinem Maß wirst du gemessen. Wenn jetzt Gott auch im Evangelium seine Gerechtigkeit, seinen Zorn offenbart, wo sollen wir denn bleiben? Und so hasste Luther das Wort Gerechtigkeit Gottes. Und so lesen wir weiter. Ich aber liebte den Gerechten und die Sünder strafenden Gott nicht. Ja, ich hasste ihn. Denn ich fühlte mich, denn so sehr ich auch immer als untadeliger Mönch lebte, vor Gott als Sünder mit einem ganz und gar ruhelosen Gewissen und konnte das Vertrauen nicht aufbringen, er sei durch meine Genugtuung versöhnt. So zürnte ich Gott, wenn nicht in geheimer Lästerung, so doch mindestens mit gewaltigem Murren, indem ich sagte, nicht genug damit, dass die elenden und ewig verlorenen Sünder infolge der Erbsünde mit Unheil aller Art durch das Gesetz der 10 Gebote bedrückt werden. Nein, Gott will auch noch durch das Evangelium auf den alten Schmerz neuen Schmerz häufen und auch durch das Evangelium und seine Gerechtigkeit und seinen Zorn drohend entgegenhalten. So raste ich mit wütendem und verstörtem Gewissen. Und doch schlug ich mich an jener Stelle rücksichtslos mit Paulus herum, da ich glühend danach lechzte, zu wissen, was St. Paulus wolle. So lange, bis ich endlich unter Gottes Erbarmen, Tage und Nächte lang nachdenkend, meine Aufmerksamkeit auf den Zusammenhang der Worte richtete, nämlich: Die Gerechtigkeit Gottes wird darin offenbart, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus dem Glauben. Da begann ich, die Gerechtigkeit Gottes verstehen zu lernen, als die Gerechtigkeit, in der der Gerechte durch Gottes Geschenk lebt. Und zwar aus dem Glauben, und ich fing an zu verstehen, dass dies die Meinung ist, es werde durch das Evangelium die Gerechtigkeit Gottes offenbart, nämlich die passive, durch welche uns der barmherzige Gott gerecht macht durch den Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus dem Glauben. Hier fühlte ich mich völlig neu geboren und als wäre ich durch die geöffneten Pforten ins Paradies selbst eingetreten. So groß vorher mein Hass war, womit ich das Wort Gerechtigkeit Gottes gehasst hatte, so groß war jetzt die Liebe, mit der ich es als allersüßestes Wort rühmte. So ist mir diese Stelle des Paulus wahrhaft zu einer Pforte des Paradieses geworden. Soweit der Reformator im Rückblick auf sein Leben. Wer kennt nicht dieses Umhergetriebensein von dieser Frage, wie kann ich vor Gott bestehen? Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Dieses Getriebensein von der Frage, wie kann mein Leben vor dem gerechten Gott bestehen? Wir haben gehört hier, wie Luther hin und her gerissen war. Er konnte den gerechten Gott nicht lieben, aber er hatte einen Hunger, ein Sehnen nach der Antwort, wie er, der Sünder, vor Gott recht werden kann. Meine Lieben, hier hatte Gottes Geist ein Herz angesprochen. Und wenn das beginnt, dass ein Mensch Tage und Nächte danach fragt, wie werde ich gerecht vor Gott? Wie wird mein Leben recht vor Gott? Dann ist die Stunde nicht weit, wo einer durch die geöffneten Pforten ins neue Leben eingeht, neugeboren und wiedergeboren wird. Wenn Gottes Geist Sündenerkenntnis bewirkt, wo Gottes Geist in unserem Herzen ein Verlangen auslöst, gerecht zu werden von Gott. Und wenn Gottes Geist uns dann überführt, dass wir verstehen, wir können nicht gerecht werden aus eigener Kraft, aus unseren guten Werken, mit unseren guten Werken, dann sind wir an der Schwelle zum neuen Leben. Denn gerecht wird man nur durch das Geschenk der Gerechtigkeit Jesu Christi. Ein Gotteskind wird man dort, wo man erkennt, Gott hat mein Leben gerecht gemacht. Und das, was ich jetzt bin, das bin ich durch Jesus Christus. Darum geht es hier eigentlich in diesen Versen in Römer 3. Und als erstes stellt hier der Paulus in Vers 21 sozusagen einen Themensatz auf. Doch jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Ein Themensatz, der wirkt ja gewissermaßen wie so eine Überschrift für das, was dann folgt. Und so ist es auch hier. Das ist die Überschrift für das, was folgt, in Kapitel 3 und auch in Kapitel 4 im Römerbrief. Und hier in unserem Text, da spricht Paulus über die Gerechtigkeit Gottes, die ohne Gesetz offenbart wurde. Und er beantwortet eigentlich 6 grundlegende Fragen, die wir gemeinsam kurz überdenken wollen. Und ich würde mir wünschen, dass dieses Bibelwort uns neu ermutigt, dass wir, wenn wir unser Leben überdenken, wenn wir mal Rückschau halten, zum Lobpreis der Gnade Gottes kommen, weil wir erneut darüber staunen können, was uns eigentlich Gott in Jesus Christus geschenkt hat. Oder dass wir, wie Martin Luther damals vor seinem Tod, zurückschaut auf sein Leben und dass auch wir sagen können, es war Gnade allein. Gott hat mich durch Jesu Verdienst gerechtfertigt. Die erste Frage, die Paulus hier beantwortet, ist, von wo kommt die Gerechtigkeit her? Woher kommt dieses Rechtsein her? Und er sagt es gibt die Antwort in Vers 21. Es ist Gottes Gerechtigkeit. Damit hat er gesagt, wo sie herkommt, nämlich von Gott selbst. Es ist keine menschliche Gerechtigkeit. Menschen haben ihre Maßstäbe, um Gerechtigkeit auszuüben. Aber ich möchte nicht wissen, wie viel Justizirrtum heute in vielen Fällen vorliegt. Weil menschliche Gerechtigkeit relative Gerechtigkeit ist. Die Gerechtigkeit, von der Paulus spricht, die kommt von Gott selbst. Und damit sagt er hier, es geht hier um die absolute, um die makellose, reine Gerechtigkeit, die nur von Gott selber kommen kann. Früher gab es mal diese Waschmittelwerbung, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wo irgend so ein herkömmliches Waschmittel genommen wurde. Natürlich hat man nicht verraten, welches das Waschmittel ist, das nichts taugt. Und dann wurde so ein weißes, total fleckiges, verdrecktes Hemd damit gewaschen. Und siehe da, alle Flecken sind noch sichtbar. Kommt aus der Waschmaschine raus, überall noch die Flecken. Aber genau so ist unsere eigene Gerechtigkeit. Da bemüht man sich anständig moralisch zu leben, man bemüht sich vielleicht auch religiös zu leben. Aber aus der Waschmaschine kommt man immer mit Flecken raus. Aber dann in dieser Werbung, wurde dann das absolute Waschmittel genommen. Ich weiß nicht mehr, ob es Persil war oder keine Ahnung. Oben kommt das Waschmittel rein und dann unten nach dem Waschen das weiße, blitzeblanke, reine Hemd raus. Wenn es um Gottes Gerechtigkeit geht, wenn er unser Leben reinwäscht, dann kommt wirklich absolute Reinheit heraus. Dann ist jede Sünde getilgt. Dann ist alles, was Gott nicht recht war, recht geworden. Wenn Gott Gerechtigkeit schenkt, dann tut er das absolut. Von wo kommt also die Gerechtigkeit her? Sie kommt von Gott selbst. Sie ist ein Geschenk Gottes. Die zweite Frage, die er hier beantwortet in diesen Versen, wie erhalten wir Gerechtigkeit, die von Gott kommt? Und er sagt, sie kommt durch den Glauben an Jesus Christus, Vers 22. Da wird uns der Weg gezeigt, wie unser Leben so absolut rein und absolut gerecht werden kann. Durch den Glauben. Und bei Paulus steht dem Glauben immer etwas gegenüber. Glauben, das ist eine Möglichkeit. Eigene Werke oder eigener Verdienst ist die andere Möglichkeit oder besser gesagt die Unmöglichkeit. Glaube und eigene Werke, das sind unversöhnliche Gegensätze, wenn es darum geht, wie wir Gottes Gerechtigkeit bekommen. Entweder ich versuche es selber aus eigener Kraft und muss dabei mein Scheitern dauernder Vater, oder ich gebe diese eigene Taten auf und setze mein ganzes Vertrauen darauf, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. Dass er dort all meine Schuld gesühnt hat und dass mir seine Gerechtigkeit zuteil werden kann, und zwar durch das, was er für mich am Kreuz getan hat. Indem ich das glaube, werde ich gerecht. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allein und die allen zugute kommt, die glauben. Glaube bedeutet, sich voll auf den lebendigen Herrn als persönlichen Retter zu verlassen, der unsere Sünde getragen hat. Glaube ist das Anerkennen dessen, dass für mich ein Stellvertreter die Schuld getragen hat. Glaube, das ist kein irrationaler Sprung ins Nichts. Der Glaube ist weder unlogisch noch unvernünftig. Er ist auch nicht nur ein Gefühl oder irgendeine Sinneserfahrung. Der Glaube ist verbunden mit dem Wissen und Erkennen der historischen Tatsachen über Jesus Christus und dem Vertrauen auf das Wort Gottes und dem Erkennen im Sinne von erfahren und in eine lebendige Beziehung treten mit diesem Jesus Christus. Eigentlich ist der Glaube ein Geschenk Gottes, bewirkt durch den Heiligen Geist. Und dieser Glaube wirkt nicht Gerechtigkeit, sondern nimmt sie gratis an. Diese Gerechtigkeit, die von Gott kommt, sie wird erhalten durch den Glauben an Jesus Christus. Dritte Frage, die Paulus hier beantwortet, lautet: Für wen gilt diese Gerechtigkeit? Und wieder antwortet Paulus: Für alle, die glauben. Das heißt, diese Gerechtigkeit, sie gilt nicht nur für die Juden, für diejenigen aus dem Volk Gottes, sondern diese Gerechtigkeit gilt für alle Menschen, die glauben, egal aus welchem Volk, ob Jude oder Heide. Ob reich oder arm, ob jung oder alt. Für alle Menschen gilt diese Gerechtigkeit, sie wird allen angeboten und sie reicht für alle aus. Und diese Gerechtigkeit, von der hier Paulus schreibt, diese Gerechtigkeit Gottes, sie gilt auch für alle gerade von Sündern. Denn es macht keinen Unterschied, schreibt er. Es macht keinen Unterschied, auch zwischen den Sündern nicht. Sie gilt für die Menschen, die in Kapitel 1 im Römerbrief beschrieben werden, die sich so richtig wohlfühlen im Schlamm der Sünde, die sich in Perversionen begeben und darin leben, die geradezu konträr zu der Schöpfungsordnung Gottes leben. Auch ihnen wird angeboten, dass ihr Leben recht werden kann vor Gott. Und diese Gerechtigkeit, sie gilt auch für die Leute aus Kapitel 2, die selbstgerecht sind und die anscheinend versuchen, anständig zu leben, die es aber nie schaffen, ein Leben lang vollkommen zu leben. Das kann kein Mensch. Auch für sie gilt das Angebot, dass ihr Leben vor Gott recht werden kann. Doch diese Gerechtigkeit hat nur im Leben der Menschen eine Wirkung, die den Herrn Jesus durch einen ausdrücklichen Glaubensakt annehmen. Die Vergebung ist für alle da, doch sie wird nur im Leben des Einzelnen gültig, wenn der sie annimmt im Glauben. Viertens, warum brauchen wir diese Gerechtigkeit? Paulus beantwortet auch diese Frage noch einmal in Vers 23. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes, so heißt es in einer älteren Übersetzung. Und der Apostel sagt es noch einmal ganz und klar und erinnert uns im Grunde an das, was er in den Kapiteln 1 und 2 schon gesagt hatte. Es gibt keinen Unterschied. Da gibt es hoch anständige Sünder, zu denen gehört meiner Meinung nach auch Papst Franziskus. Und es gibt ganz schlimme Sünder, wie dieser Diktator Assad in Syrien oder Kim Jong-un in Nordkorea oder wie Hitler und Stalin ganz böse Sünder waren, schlimme Sünder. Aber alle sind gleichermaßen Sünder vor Gott. Anständige Sünder, schlimme Sünder. Es reicht nicht aus, um vor Gott zu bestehen. Das leuchtet nicht vielen Menschen ein, die in diesen Kategorien von Moral denken. Was, ich soll ein Sünder sein? Ich bin nur ein anständiger Mensch, habe niemanden getötet, zahle meine Steuern, schaue mir keine Pornos an, bin ein anständiger Mensch. Wären alle so wie ich, dann wäre die Welt eine gute Welt. Und dann vergleicht man sich mit vielen anderen, von denen man meint, dass sie viel schlechter sind. Ob große Sünden oder kleine Sünden, Sünde reicht in jedem Fall für Gottes Gericht. Und der Mensch braucht die von Gott gewirkte Gerechtigkeit, weil er ein Sünder ist und weil er getrennt ist von Gott. Der Mensch, er ist von Natur aus ein Sünder. Und er ist auch von seiner Praxis aus ein Sünder. Noch eine fünfte wichtige Frage beantwortet Paulus hier. Auf welcher Grundlage werden wir gerechtfertigt? In Vers 24 haben wir gelesen, und dass sie, die Sünder, für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Hier haben wir es also wieder. Das ist das Fundament. Das ist die Grundlage. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. In anderen Worten, wenn ich nach meiner Rechtfertigung frage und wenn ich es ganz genau wissen will, was liegt meiner Rechtfertigung zutiefst zugrunde? Was liegt dem zugrunde, dass ich recht bin vor Gott? Wenn ich ganz tief bohre bis auf den Grund, dann komme ich nur auf eins. Auf die Gnade. Der solide Grund meiner Rechtfertigung ist allein die Gnade Gottes. Und vielleicht suchen, wenn wir zurückdenken in unserem Leben, was hat denn dazu geführt, dass ich Christ wurde? Vielleicht suchen wir uns da selber irgendwo. Unseren Glauben, vielleicht unsere Liebe zu Gott, unsere Suche nach Gott. Aber wenn es um die Rechtfertigung geht, dann finden wir ganz zutiefst als Grundlage nicht uns, nicht was wir getan haben, sondern wir finden nur noch die unbegründete Gnade Gottes oder die Gnade Gottes, die allein begründet ist in der Liebe Gottes. Letztlich können wir es nicht begreifen, warum Gott gerade uns zu seinen Kindern gemacht hat. Es ist Gnade allein. Auf dem tiefsten Grund unserer Erlösung ist immer nur noch Gnade. Unser Glaubensleben baut auf nichts auf, als allein auf Gottes Gnade. Und diese Gnade hat es bewirkt, dass wir gerechtfertigt werden durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wir werden umsonst gerechtfertigt aufgrund der Gnade durch die Erlösung. Weil Gott uns gnädig sein wollte, hat er seinen einzigen Sohn geopfert am Kreuz und hat die Erlösung geschaffen als Mittel zur Rechtfertigung. Aber was meint Paulus, wenn er hier in Vers 24 das Wort Erlösung verwendet? Ist ja auch schon fast ein antiquiertes Wort. Viele Menschen fangen damit nicht mehr viel an in unserer Zeit. Erlösung war ein Wort, das jedem zu der damaligen Zeit in Rom bekannt war. Und zwar nicht als ein frommes, religiöses Wort, denn dieses Wort stammte eigentlich vom Sklavenmarkt. Erlösung bedeutete das Auslösen eines Sklaven für einen Kaufpreis. Wenn man ein Sklave war, dann war man unfrei. Und dann kam jemand und er hat den Preis, das Lösegeld bezahlt und hat dem Sklaven dann gesagt, ich habe dich losgekauft. Du bist frei. Der Herr Jesus, er kaufte uns vom Sklavenmarkt der Sünde. Sein kostbares Blut war der hohe Kaufpreis, der gezahlt werden musste, um die Ansprüche des gerechten und heiligen Gottes zu befriedigen. Jesus erlöste uns, er kaufte uns los aus einem Leben in Schuld, indem er sein eigenes Leben als Preis in die Waagschale warf. Durch die Erlösung in Christus werden wir gerechtfertigt. In dieser Antwort auf die fünfte Frage haben wir also schon Folgendes gesehen. Der letzte Grund unserer Rechtfertigung ist die Gnade allein. Und aufgrund dieser Gnade werden wir gerechtfertigt. Einmal, weil Jesus Christus am Kreuz eine Erlösung geschaffen hat und wir werden gerechtfertigt dadurch, dass wir an diese Erlösung glauben. Man könnte das auch so sagen, das objektive Mittel der Rechtfertigung ist die Erlösung, dass Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Das subjektive Mittel unserer Erlösung ist der Glaube. Durch den Glauben an die Erlösung werden wir gerechtfertigt. In den Versen 25 und 26 erläutert dann der Paulus noch einmal, wie das zugeht bei dieser Erlösung. Und er veranschaulicht das, indem er ein Bild aus dem Alten Testament gebraucht. Im Alten Testament gab es den großen Versöhnungstag. Was war das für ein Tag? Wer weiß das? Das ist der Tag, an dem in Israel geopfert wurde für die Sünden des Volkes. Und da wurde einem Tier die Hände aufgelegt. Und es wurden symbolisch alle Sünden auf dieses Tier gelegt. Und dieses Tier, es wurde geschlachtet. Und sein Blut wurde dann ins Allerheiligste gebracht. Und der Hohepriester, er besprengte den Deckel der Bundeslade damit. Und dadurch wurden die Vergehen des Hohepriesters und des Volkes gesühnt und bedeckt. Als Christus für uns zu einem Sühneopfer wurde, bedeckte er nicht nur die Sünde, sondern er trug sie vollkommen hinweg. Paulus sagt hier im Grunde, zu einem solchen Versöhnungstag ist uns Christus geworden am Kreuz von Golgatha. Das war der große Versöhnungstag. Jedes Mal, wenn wir eigentlich Abendmahl feiern, erinnern wir uns an diesen großen Versöhnungstag. Da hat Jesus sich geopfert für unsere Schuld. Und im Grunde macht hier Paulus auch deutlich, dass Jesus durch seinen Tod eine Stellvertretung vorgenommen hat. Jesus hat an der Stelle der Sünder den Platz der Sünder eingenommen. Da am Kreuz hat gewissermaßen ein Rollentausch stattgefunden. Am Kreuz, da behandelte Gott Jesus so, als hätte er dein und mein Leben gelebt. Und durch die Stellvertretung Jesu wird uns sein vollkommenes Leben zugeschrieben. Das ist die andere Seite dieser Stellvertretung. Das Erlösungswerk ist also eine Sühne, damit die Antwort auf Gottes Zorn. Gott hat damit erwiesen, dass er gerecht ist, dass er Sünde sühnen muss, dass er Sünde nie durchgehen lässt. Und er hat zugleich dafür gesorgt, dass wir gerecht werden können, indem er seinen Sohn sühnen lässt für uns. Und uns die Vergebung und das Leben, das Rechtsein vor Gott schenkt. Das vollendete Erlösungswerk Christi verkündet auch Gottes Gerechtigkeit zur Vergebung der Sünden für die Sünden, die der Vergangenheit angehören. Das ist hier sehr interessant. Das kommt hier auch sehr deutlich in diesem Vers, in diesem Text zum Ausdruck. Vers 25b bezieht sich auf die Sünden, die vor dem Tod Christi begangen wurden. Von Adam bis Christus erlöste Gott die Menschen, die an ihn glaubten, auf der Grundlage der Offenbarung, die er ihnen jeweils gegeben hatte. Okay? Aber konnte das Blut der Opfertiere Gottes gerechte Ansprüche befriedigen? Niemals. Wie konnte Gott dann die gläubigen Sünder des Alten Testaments erlösen? Nun, Gott wusste, und das macht dieser Text so schön deutlich hier, Gott wusste in seiner Souveränität und Vorsehung, dass Christus sterben würde. Und so erlöste er die Menschen auf der Grundlage des noch zukünftigen Werkes Christi. Wir haben gerade letztes Mal im Hauskreis darüber gesprochen. Oder man kann es auch so sagen, Gott schrieb den Heiligen des Alten Testaments den Wert des Werkes Christi gut, wenn sie einfach im Glauben kamen und ihr Opfer darbrachten. In einem ganz realen Sinne wurden die Gläubigen des Alten Testaments auf Kredit sozusagen erlöst. Sie wurden aufgrund eines Kaufpreises erlöst, der noch zu zahlen war. Sie sahen auf das zukünftige Golgatha, auf das wir heute zurückblicken können. Und Gott wusste, dass Christus die volle Sühnung erbringen würde, und deshalb hat er Menschen auf dieser Grundlage, auf dieser Basis erlöst. Daher war die Zeit des Alten Testaments die Zeit der Nachsicht Gottes. Tausende von Jahren hielt Gott sein Gericht über die Sünde zurück. Und als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, dass er diese Sünden tragen sollte. Und als Jesus unsere Sünden auf sich nahm, da schüttete Gott den vollen Zorn seines gerechten und heiligen Wesens über seinen geliebten Sohn aus. Der Tod Christi verkündet also sehr deutlich auch die Gerechtigkeit Gottes. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. So heißt es in Vers 26b. Gott kann die Gottlosen rechtfertigen, ohne ihre Sünden gut zu heißen oder Kompromisse mit seiner eigenen Gerechtigkeit einzugehen, weil der vollkommene Stellvertreter gestorben und wieder auferstanden ist. Nur die sechste Frage wird hier auch noch von Paulus beantwortet in Vers 27. Hat da noch irgendjemand einen Grund, auf etwas stolz zu sein? Paulus antwortet, nein. Das ist jetzt ausgeschlossen. Gnade allein ist's. Und er fasst das nochmal zusammen in Vers 28, denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird, und zwar unabhängig von Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. So und nur so rettet Gott. Wäre der Weg des Gesetzes gegeben, dann wäre der Weg des Heils nur für Israel da. Denn das Gesetz ist Israel gegeben worden. Aber Gott ist nicht nur der Gott Israels, Gott ist der Gott aller. Und er hat in Jesus einen Weg geschaffen, durch den jeder Sünder ohne Unterschied gerechtfertigt werden kann, weil Christus für die Sünde bezahlt hat. Und so werden wir recht vor Gott, aufgrund der Gnade, durch die Erlösung, durch den Glauben. Ich möchte zum Schluss nochmal erinnern an Martin Luther. Martin Luther schreibt: Ich war von einer gewiss wunderbaren Glut ergriffen gewesen, Paulus im Römerbrief zu verstehen. Und wir haben es ja gelesen, dass er, wie er selbst schreibt, dass er Tage und Nächte lang unter Gottes Erbarmen nachdenkend seine Aufmerksamkeit darauf richtete, was das heißt, gerechtfertigt zu werden aus Glauben. Hier hatte einer begriffen, die wichtigste Sache im Leben ist es, dass mein Leben recht wird vor Gott. Wenn das geschehen ist, dann ist das Wichtigste geschehen. Das hat Luther Tage und Nächte gekostet, und als er die Botschaft von der Rechtfertigung mit seinem Herzen begriffen hatte, da schreibt er oder schrieb er: Hier fühlte ich mich völlig neugeboren und als wäre ich durch die geöffneten Pforten ins Paradies selbst eingetreten. Wenn wir dasselbe in unserem Leben erfahren haben, und wir haben es erfahren, wenn wir Gottes Kinder sind, dann lasst uns mit dieser Dankbarkeit zurückdenken daran, dass auch wir einmal genau das erleben durften, was es heißt, völlig neugeboren zu werden. Und lasst uns dankbar sein, dass Jesus uns den Weg zu Gott zurück eröffnet hat. Lasst uns nicht müde werden, die Gnade Gottes zu rühmen. Wir leben jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde aus dieser Gnade. Und wenn wir hier als geistliche Familie zusammenkommen, wollen wir immer wieder unseren Gott anbeten. Das wird nicht alt. Das nutzt sich nicht ab. Das wird nicht langweilig. Immer wieder hier zu sein und diesen Gott anzubeten und uns daran zu erfreuen, was er uns in Christus geschenkt hat. Und zu staunen über sein grandioses Erlösungswerk. Es ist einmalig. Welche Gnade ist es doch, dass wir zu denen gehören, über denen nicht mehr der Zorn Gottes steht, sondern die durch Jesus gerecht gesprochen sind. Das ist die beste Botschaft der Welt. Das ist Evangelium pur. Und wenn man das begreift, dann beginnt Reformation. Und diese Botschaft, die auch heute noch gilt, die muss einfach in die Welt hinaus. Die können wir nicht für uns behalten. Und deshalb, denke ich, ist das die Herausforderung, auch heute noch in unseren Tagen, im 21. Jahrhundert, dass wir als Christen, als wiedergeborene Menschen, die die Gnade Gottes erfahren haben, uns verstehen als Botschafter. Die in dieser Welt sehr wohl ihr Leben ganz normal leben. Aus der Gnade, aber die auch ganz klar eine deutliche Stimme haben und die hinaus verkünden und sagen: Lasst euch versöhnen mit Gott, kommt zu Gott. Reformatio. Euer Leben muss zurückkommen in diese ursprüngliche Form, wie Gott sie sich gedacht hat. Und das geht nur durch Jesus Christus und über den Weg des Evangeliums. Amen.